Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Schönen guten Tag. Schön, dass Sie Deutschlandfunk Kultur hören, aber nicht, dass Sie nebenbei vergessen zu arbeiten, denn wir sollen ja mehr arbeiten und ich glaube, wir sollen sogar beim Arbeiten arbeiten.
Dass man irgendwie gemerkt hat, oh, ich habe gerade irgendwie 5 Stunden mein eigenes Spiel gespielt, ohne den Gedanken daran zu verschwenden, dass ich eigentlich vielleicht mal arbeiten sollte.
Das sagt wohlgemerkt ein Spieleentwickler. Mir ging es auch so. Ich habe nur Moderation aufgeschrieben und recherchiert, statt einfach mal zu arbeiten. Diese Welt ist total verwirrend. Nicht aber diese Sendung. Von Computerspielen über Film bis zu europäisch-nachbarschaftlichen Klischees. Hier ist alles dabei. Wir arbeiten alles ab. Manchmal fühlt sich Europa in Sachen nachbarschaftlicher Verbundenheit ehrlich gesagt auch nicht besser an als ein durchschnittlich ignorantes Mehrfamilienhaus, in dem der Postbote fragt, wo wohnt eigentlich Familie XY? Und die direkten Nachbarn von Familie XY zucken mit den Schultern, sagen, keine Ahnung, nie gehört, nie gesehen, nie dafür interessiert. Vielleicht ein bisschen überspitztes Bild, aber kurz vor der Präsidentschaftswahl in Polen am Sonntag müssen wir jetzt mal den nachbarschaftlichen Distanztatsachen ins Auge blicken. Warum scheint vielen Deutschen Polen irgendwie nah, aber doch auch ganz fern? Die Klischeemaschine über unsere Nachbarn ist jedenfalls im bundesdeutschen Diskurs gut befüllt worden über Jahrzehnte, umgekehrt wahrscheinlich auch. Das Wissen übers Nachbarland ist eher gering. Stimmungsabgleich und knallharte Analyse dieser Nachbarschaftslage machen wir mit der Künstlerin Mariola Brilowska. Sie ist 1961 in Polen geboren, kam mit 20 Jahren nach Deutschland und kennt also beide Seiten. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie sie denn den deutschen Blick auf Polen beschreiben würde.
Ich finde, also ich lebe schon so lange in Deutschland und immer wieder komme ich damit in Konfrontation, dass eben in den Nachrichten immer Wetterberichte gegeben werden von Süden von Europa. Natürlich ist es dort wärmer, aber im Sommer viel zu heiß, dahin zu fahren. Wie wäre es denn, nach Polen zu fahren? Also da wird überhaupt nicht darüber berichtet, welches Wetter da ist. Höchstens, wenn es eine Flut gegeben hat, ja, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Aber tatsächlich junge Leute werden nicht dazu animiert oder Familien nicht dazu animiert, in das große Agrarland, also das wunderbare Waldland, also das wundervolle Land mit Bergen und Meer, der Ostsee, in den Urlaub. Ja, höchstens die Repatrianten oder wie die heißen, also Leute mit Ressentiments, die vertrieben wurden und dann wollen sie nochmal sehen, was die da verloren haben und so weiter. Und somit kommen auch sehr konservative Reisegruppen nach Polen. Die Polen natürlich finden das auch komisch, die reden sogar auch nur Deutsch, versuchen nicht irgendwie, wenigstens guten Tag, dzień dobry, do widzenia oder dziękuję zu lernen. Also die reden einfach durchgehend, die ganzen Gastronomie wird auch damit schon ausgebildet, dass sie mit denen Deutsch reden und so weiter und die bestellen auch nur das Essen, was sie aus Deutschland kennen. Und da ist was viel zu tun und ich bin in den 80ern schon mit meinen Studienfreundinnen und Freunden nach Polen gefahren und die waren sehr verwundert. Ja, also erstens waren die in Polen verwundert, dass ich junge Deutsche mitbringe, die ganz modern sind und tragen sie keine Uniformen, weil sie auch wiederum durch die polnischen Filme und Propaganda, russische Propaganda, muss ich dazu sagen, Filme. Nur jeden Tag gab es Film über Krieg und natürlich wurden die Deutschen entsprechend auch dargestellt. Das heißt, ich kam mit Studienkommilitonen, die Kunst studiert haben, nach Polen. Die haben so komisch geguckt und andersrum, die anderen haben auch sich gewundert, dass es ganz normales Land ist. Ja.
Es ist so verrückt, ne? Weil man denkt, natürlich werden solche Klischees und Vorbehalte zwischen in diesem Fall zwei Ländern gestützt durch politische Vorgänge, durch Historie und aber natürlich auch durch so eine mediale Verbreitung, diese ganzen Klischees, wie die Polen sein sollen und so weiter, in Witzform, die es in Deutschland zuhauf immer wieder gibt, die sind das eine. Und andererseits spielt das Spielen mit Klischees auch in ihrer eigenen künstlerischen Arbeit eine Rolle. Wir hören mal einen Ausschnitt aus der Hörspielserie Spital Polski.
Wir wollen ihr einen Akustikfilter einbauen.
Kann ich nur ein bisschen hören?
Gammelfleisch, Hirnsau.
Wieso ist sie denn nicht betäubt? Die muss wenigstens am Kopf betäubt werden.
Ich glaube, Frau Professor Dr. Malatinska, wir betäuben jetzt erstmal nach Ihrer Methode.
Polnische Narkose.
Hier ist der Teller, also bitte, betäuben Sie.
Aua! Spital Polski, also das ist ein Krankenhaus-Serie, wo nach polnischer Methode, also improvisierend geheilt wird. Und in Radiotelefunk wird auch improvisierend repariert. Also in Polen kennt man das Wort kombinować. Und zwar, sie sind sehr erfinderisch, die Polen. Und jetzt, was die Deutschen jetzt nicht wissen, die sagen immer, ja, weißt du was ich, die verbinden das mit Trash, aber tatsächlich ist es eine große Erfindungsgeist in Polen. Die müssen natürlich aus wirtschaftlichen Gründen und weil sie, weiß was ich, aus dem Kommunismus, in den Kapitalismus reingekommen sind, aber auch im Kommunismus war das so, dass sie die Leute haben fünf Jobs, wie in New York. Das heißt, sie müssen gleichzeitig das und das und das machen und man muss nicht immer alles so gesetzlich mit TÜV und weiß was ich, Punkten aus Flensburg alles absegnen. Man kann trotzdem was hinkriegen. Und das ist jetzt natürlich eine Parodie da drauf. Mhm. Und diese Spital Polski-Serie, Theaterprojekt zuerst war das, habe ich erfunden, als nach der Wende die ganzen Polen, ganz viele natürlich ausgereist sind, also 1990 nach Berlin gekommen sind. Dann durfte ich in der Hauptstadt ein Theaterstück machen und das war auch so eine Parodie da drauf, wenn die Ossis kommen, ja, und so weiter. Und ich bringe einfach sozusagen das zusammen, was die Deutschen eventuell darüber nachdenken und stelle ich so eine Art parodistisches Szenario. Und darüber hinaus bei Radio Telefunke wiederum, das ist die Sehnsucht, dass alles zurückgeschickt wird von den Firmen, statt repariert zu werden. Ja, und da braucht man wirklich einen, weißt du was ich, manchmal sind das gar keine Polen, sondern Afghanen oder weißt du was ich, aus anderen Ländern, wo die einfach wirtschaftlich nicht so gestellt sind. Und man, es muss einfach so repariert werden. Also ich bin aufgewachsen mit Radio, wo wir keine Antenne hatten. Statt Antenne haben wir einfach eine Gabel da reingemacht, ja. Und das hat trotzdem funktioniert.
Dieses einerseits satirische Spiel mit den Inhalten, wie Sie es gerade beschrieben haben und andererseits aber auch wiederum Ihre doch sehr lange Lebenserfahrung jetzt auch schon seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebend. Was würden Sie denn sagen, was sich auf dieser Annäherungsebene der beiden Länder oder auch was Klischees etc. Vorurteile betrifft geändert hat? Hat sich denn was geändert?
Naja, es hat sich schon einiges geändert, dass wir die Generation, sagen wir mal, so wie, ich weiß nicht, XYZ, auf jeden Fall die Leute, die schon so 40 sind, die kommen ganz normal klar miteinander. Ja? Es gibt Kooperation, kulturelle Kooperation. Also ich bin sozusagen für die Polen, weil ich so lange hier in Deutschland lebe, bin ich die Deutsche und ich werde als ja, aus Deutschland, vielleicht mit polnischen Würzen, stammende Künstlerin sehr oft. Jedes Jahr habe ich da einen Gig eingeladen, letztes Jahr 3 Ausstellungen und so weiter, aber auch jetzt meine Künstlerinnen, Kolleginnen, die wiederum deutsche Namen haben, also obwohl mein Name ist ein Klatsch jetzt nur aus Deutsch und Polnisch und so weiter. Und da sind schon Berührungen. Was wenig gemacht wird, zum Beispiel polnischerseits, jetzt meine Tochter wollte in Polen Film studieren, die muss aber dafür auswendig Polnisch lernen. Jetzt habe ich in den 40 Jahren nicht hingekriegt, meinen polnischen Töchtern Polnisch beizubringen, weil die Väter Deutsch waren. Und es gibt kaum Möglichkeiten für die Deutschen, Polnisch zu lernen. Aber es gibt einen wissenschaftlichen Hinweis, dass besonders für Sprachen bei Demenzerscheinung Sprachenlernen sehr gut wären. Und da wären zum Beispiel sehr gut für deutsche Rentner, Rentnerinnen, Polnisch zu lernen. Also besonders eben die Sprache, wo sie gar nichts darüber wissen. Da gibt es sehr viele deutsche Wörter im Polnischen und deswegen, daran könnten sie sich halten und da würden sie ihr Gehirn erfrischen. Und da müsste man viel mehr machen, also so Sprachreisen machen und viel mehr Erasmus für junge Leute.
Wenn wir jetzt auf die aktuelle politische Situation schauen, dann müssen wir feststellen, dass selbst Menschen, die sich jetzt mit Polen in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viel beschäftigt haben oder lieber irgendwie in den Westen geschaut haben, dass die jetzt natürlich denen schon nochmal aufgefallen sein sollte, dass es Polen tatsächlich gibt. Was steht denn aus Ihrer Sicht auf dem Spiel bei der nun anstehenden Präsidentschaftswahl?
Naja, also ich hoffe, dass es jetzt in der ersten Runde tatsächlich Trzaskowski gewinnt. Das ist ein moderner Kandidat und an sich wäre das ein gutes Zeichen auch für Deutschland. Jetzt Deutschland und Polen, die bis dato sozusagen bis zur Ukraine weiterhin ihre Feindschaft beiderseits, weiß was ich, vielleicht die Deutschen nicht, aber die waren auf dem Abzielschirm, weil sie damals im Krieg den Polen angegriffen haben. Jetzt haben sie aber einen gemeinschaftlichen Feind, das Das heißt, sie müssen sich zusammentun. Wenn jetzt progressive Regierung, liberale Regierung gewinnt, ist das sozusagen auch ein Zeichen, nicht nur für ganz Europa, weil im Moment überall Rechtsruck ist, sondern auch für Deutschland, für die nächste Wahl in Deutschland, dass man vielleicht nach vorne schauen kann und sich zusammentun, weil tatsächlich ist es sehr, ja, vielleicht wird ja auch dieser Ukraine-Krieg in einem Jahr beendet, aber vielleicht ist es eine größere Baustelle und dann muss man natürlich sich zusammenraffen und Freunde werden.
Jetzt haben Sie natürlich schon gesagt, dass Sie von Anfang an auch viel in Kulturkontexten in Deutschland unterwegs waren, aber vielleicht dazu auch nochmal ein Wort, kann sich denn auch der kulturelle Austausch, zum Beispiel damit man Freunde wird, nochmal verbessern? Also jetzt ist ja so ein bisschen, es gibt diese Klischees, es gibt dieses Desinteresse, es gab neulich eine Sendung von Jan Böhmermann, der auch nochmal genau mit dieser These eben in den Raum getreten ist, es weiß halt kein Mensch irgendwas über Polen oder jedenfalls sehr wenige.
Dass wir Deutschen nichts über Polen wissen, das wissen die Polen natürlich, sagt eine polnische Umfrage.
Die Studienergebnisse bestätigen viele Vorurteile der Polen gegenüber den Deutschen, dass sie wenig über Polen wissen. Gerade auch über die Verbrechen, die Deutsche während der Besatzung begangen haben. Und dass sie von Schuld und Wiedergutmachung eigentlich nichts mehr wissen wollen.
So ist das mit den Vorurteilen. Manche stimmen einfach.
Also ich will nur zu dieser Böhmermann-Sendung was sagen, dass die wirklich auf den Punkt getroffen hat und gut recherchiert war und zusammengefasst hat, dass es tatsächlich, man nimmt immer die polnische Kultur gerade gegenwärtig wahr. Die Leute haben immer so das, was gegenwärtig im Kopf. Aber vor dem Ersten Weltkrieg, bis dahin, Polen natürlich hat eine interessante und auch nicht besonders gute Geschichte mit den Teilungen und Angriffen und so weiter. Aber vor 200 Jahren, da lebten wirklich bis zu 200 Nationen dort und die erste Kulturforderung von König Stanisław wurde eingeführt. Also ja, das sind schon so Sachen, die natürlich nicht gelehrt werden. Ich weiß das von meinen Kommilitonen, von meinen Freunden. Sowas lernt man nicht in der Geschichte. Natürlich, wir haben auch bestimmte Sachen in Polen, jetzt bin ich zur Schule gegangen, da lernt man auch bestimmte Sachen nicht über Deutschland. Aber die Polen wissen alles über Deutschland, sehr viel, während die Polen sehr wenig. Und das muss verstärkt werden.
Das muss man ja auf verschiedenen Ebenen machen. Also man kann auch darüber nachdenken, warum denn Arte eher ein französisch geprägter europäischer Sender ist und warum Polen da keine große Rolle spielt. Auf welchen Ebenen würden Sie sagen, muss da vielleicht noch ein bisschen was passieren, dass man sich nicht nur ein paar Witze erzählt oder sagt, naja, vielleicht reden wir dann am Ende nur über Politik, weil wir jetzt in einer Bedrohungslage sind.
Naja, also eben vor zig Jahren waren auch Deutsche und Franzosen auch sozusagen Halbfeinde. Aufgrund des Krieges und die haben das eben durch kulturelle Tätigkeiten geschafft und tatsächlich müsste jetzt, es gibt auch Anstrebungen, Arte eingegliedert werden und ich würde mal so sagen, nicht nur Fernsehen, sondern auch Radio, wir brauchen auch sozusagen stellvertretend auch so ein dreisprachiges Radio, ja, und durch Sprache und durch Kultur. Also ich meine, kann man sehr viel bewegen. Weißt du, was ich mit den Filmen von Karis Maki, Finnland, wer hatte Finnland jetzt auf dem Schirm? Und dann auf einmal war Finnland in durch die Filme oder Portugal. Keiner hatte Portugal in und dann irgendwas passierte plötzlich durch Anstrengungen und dann auf einmal ist es in, immer zum Portugiesen zu gehen. Und es gibt in Hamburg kein ernstzunehmendes Restaurant, polnisches Restaurant. Und da muss man, also die einfachen Sachen, also weißt du, was ich Bildung, Kultur und dazu gehört eben auch Essen und Reisen. Das muss man verstärken und weiß ich nicht, da müsste man irgendwie, ja, es muss gefordert werden oder weiß ich, man muss sich nicht immer, die Sprache ist natürlich ganz anders, ne? Also mit Polnisch kann man nur in Polen was anfangen, aber man hat ja Zugang natürlich auch zu slawischen Sprachen. Also wenn man Polnisch kann, dann hat man gar kein Problem mit den ganzen slawischen Sprachen. Da lernt man die auch viel schneller oder kommuniziert man mit den Leuten.
Dieses Gespräch kann eigentlich nur ein Ausschnitt sein über die deutsch-polnischen Beziehungen. Das war die Künstlerin Mariola Brilowska und geführt haben wir es aus ganz vielen Gründen. Ganz aktuell natürlich deshalb, weil am Sonntag die Präsidentschaftswahlen in Polen stattfinden. Gestern Abend wurde der Deutsche Computerspielpreis zum 16. Mal verliehen. Er gilt als wichtigster Preis in der deutschen Gaming-Branche. Wer hat gewonnen? Was war los? Anton Stanislawski war dabei.
Woran merkt man, dass man gerade ein richtig gutes Spiel produziert? Sebastian Pokuta hat eine Antwort.
Dass man irgendwie gemerkt hat, oh, ich habe gerade irgendwie 5 Stunden mein eigenes Spiel gespielt, ohne den Gedanken daran zu verschwenden, dass ich eigentlich vielleicht mal arbeiten sollte.
Sein Spiel Nordhold hat gerade den Nachwuchspreis für das beste Debüt bekommen. Großer Gewinner des Abends dürfte aber das Frankfurter Studio Keen Games sein. Mit ihrem Survival-Spiel Enshrouded haben sie eins der wenigen, aktuell auch international erfolgreichen deutschen Spiele entwickelt. Beim Computerspielpreis gab es dafür gleich 3 Nominierungen. Und seit der Verleihung durch Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, ist Enshrouded auch offiziell.
Der deutsche Computerspielpreis in der Kategorie Bestes deutsches Spiel geht an Enshrouded. Herzlichen Glückwunsch.
Bestes deutsches Spiel. Die Königsdisziplin. Insgesamt 800.000 Euro Preisgeld wurden an diesem Abend vergeben in 15 Kategorien. Die Berliner Megagon Industries dürfen sich ab jetzt Bestes deutsches Studio nennen. Deren aktuelles Spiel Lonely Mountains fühlt sich an wie ein gemütlicher Skifahrausflug. Richtig große AAA-Spiele aus Deutschland fehlen zwar weiterhin, dafür besticht die deutsche Games-Branche mit detailverliebten Indie-Studios. Onat Hekimolo freut sich über den Titel Bestes Grafikdesign für das Spiel Harold Halibut.
Wir haben einen großen Teil unseres Lebens mit der Arbeit an diesem Spiel verbracht, 13 Jahre um genau zu sein. Umso glücklicher sind wir, dass wir das letztendlich zu Ende gebracht haben.
Aber der Deutsche Computerspielpreis 2025 liefert auch nachdenkliche Momente. Zum Beispiel, als Lena Laser ans Mikrofon tritt. Gerade hat ihre Initiative Game In den Sonderpreis der Jury bekommen. Sie engagieren sich gegen Sexismus in der Gamesbranche.
Wir sehen viel Besserung in der Branche und das ist cool. Gleichzeitig sehen wir aber gerade auch eine Verschlechterung in vielen anderen Aspekten. Es gibt Leute in Machtpositionen, die geschützt werden, die Machtmissbrauch betreiben. Ein paar, die auch tatsächlich hier sitzen, was schade ist. Und deswegen wollen wir aufrufen zu Solidarität. Nur wir können was ändern, wenn was gesagt wird. Also bitte sagt was.
Die Spielebühne nutzt dann noch der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Er wirbt dafür, dass der Computerspielpreis dauerhaft in Berlin bleibt, inklusive Seitenhieb Richtung Bayern.
Wir wollen Deutschlands Games-Hauptstadt sein. Ehrlicherweise sind wir es schon, liebe Doro Bär, das musst du dem Markus Söder noch erklären. Ich will aber, dass wir besser sind als Bayern, auch in diesem Bereich, meine Damen und Herren.
Der Rest des Abends gehört dann aber den Gaming-Fans sowie Stefan Bliemel. Der Historiker streamt als Steinwallen über Videospiele und wurde als Spieler des Jahres geehrt. Und er dankt wiederum denjenigen, die sich diese Spiele ausdenken, unter viel Aufwand produzieren und dann zum Zocken freigeben.
Spiele sind nicht nur Spiele, so wie Gedichte nicht nur Gedichte sind oder Filme nicht nur Filme sind, sondern sie können viel mehr sein. In ihnen können wir uns über uns selbst verständigen, wo wir herkommen, wer wir sind, wer wir sein wollen, wo wir hingehen wollen. Im besten Falle lassen sie Geschichten erst entstehen bei uns beim Spielen. Und das macht sie so großartig. Vielen Dank, dass ihr für uns diese Welten erschafft. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Bei den Filmfestspielen von Cannes sollte heute eigentlich der Schauspieler Theo Navarro-Musy über den roten Teppich laufen, zusammen mit dem Team des Wettbewerbsfilms Dossier 137. Doch das wurde ihm von der Festivalleitung untersagt. Hintergrund ist eine Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen Navarro-Musy, die allerdings im April abgewiesen wurde. Da die 3 Klägerinnen in Berufung gingen, sei das Verfahren noch nicht abgeschlossen. So habe der Leiter des Festivals, Thierry Frémaux, argumentiert, wie die französische Zeitung Le Monde unter Berufung auf das Kulturmagazin Télérama berichtet. Beide Publikationen schrieben von einer beispiellosen Entscheidung. Die Anwältin des Schauspielers erinnerte daran, dass die Klage gegen ihren Klienten abgewiesen worden sei. Von einer Fortführung des Verfahrens wisse man nichts. Es war seine erste Rede als neuer Kulturstaatsminister im Bundestag. Wolfram Weimer ging darin gestern auch auf das Vermächtnis der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer ein, die heute beigesetzt wird. Die Einzigartigkeit des Holocaust müsse unmissverständlich bleiben. Deshalb würden Kulturprojekte, die antisemitische Ziele auch nur im Ansatz oder versteckt verfolgten, nicht mehr finanziell gefördert, so Weimer. Ein weiteres Thema seiner Rede war die Kultur- und Medienpolitik der nächsten Jahre. Die Medienvielfalt müsse gestärkt werden. Die Politik solle außerdem nicht versuchen, Kunst und Medien zu instrumentalisieren. Es sieht sich selbst als weltweit erstes Kunstmuseum zum Thema Migration. Heute wird in der niederländischen Stadt Rotterdam das Phoenix offiziell eröffnet. Ab morgen ist das Haus zugänglich für die Öffentlichkeit. Das Museum befindet sich in einem restaurierten Lagerhaus im früheren Hafenviertel. Gezeigt werden Kunstwerke und historische Objekte, die zeit- und ortsübergreifend Aspekte der Migration thematisieren. Laut den Ausstellungsmachern gehören dazu die Flucht, das Aufgeben, Suchen und Finden von Heimat. Migrationsgeschichten seien das Herzstück des Phoenix, sagte Museumsdirektorin Anne Kremers, die sich betont unpolitisch zeigt.
Wir sehen uns nicht als politisches Museum. Wir teilen Geschichten und schauen uns Migration aus der Kunstperspektive an. Wir wollen zeigen, dass Migration eine zeitlose und weltweite Geschichte ist. Seit es Menschen gibt, bewegen wir uns und migrieren.
Die Direktorin des Phoenix-Museums in Rotterdam, Anne Kremers. Und noch eine Nachricht aus der Kunstszene. Es gibt eine neue Rekordhalterin in der Kategorie Teuerstes Kunstwerk einer lebenden Künstlerin. Marlène Dumas heißt sie. Ein Bild der südafrikanischen Malerin wurde bei Christie's in New York für 13,6 Millionen Euro versteigert. Das Werk von 1997 heißt Miss January und zeigt eine Frau, die von der Taille abwärts nackt ist, bis auf eine einzelne rosa Socke. Marlène Dumas brach damit den Rekord von Jenny Saville. Deren nacktes Selbstporträt wurde 2014 für 12,4 Millionen Dollar verkauft. Das sind mehr als 1 Million Dollar weniger, als für Miss January gezahlt wurde.
Wie versprochen geht es jetzt nach Cannes zum Filmfestival. Dort ist natürlich immer auch Schaulaufen der Stars. Gestern Abend ist Tom Cruise eingeschwebt und die Medien, so auch ich gerade, berichten natürlich täglich immer über Glitzer und Glamour an der Côte d'Azur. Aber es gibt in Cannes auch einen Ort, wo die Glitzer- und Glamour-Projekte der Zukunft geplant werden und das ist der Filmmarkt. Dazu gehören auch die Pavillons der Länder und vor einem, bei einem dieser Pavillons steht jetzt in diesem Moment live meine Kollegin Susanne Burg. Hallo Susanne, wo genau bist du?
Ja, also ich stehe in dieser internationalen Filmvillage. Also einmal am Strand hier in Cannes entlang gibt es so Länderpavillons. Da treffen sich dann so Filmschaffende, um neue Projekte zu besprechen. Es gibt auch Veranstaltungen zu Marktthemen. Diese Länderpavillons bestehen so aus weißen, großen Zelten. Auf der Spitze wehen die Landesflaggen. Wenn ich hochgucke, da sehe ich die serbische Flagge, die ungarische, die saudische. Etwas weiter ist der deutsche Pavillon. Und ich bin eben in einem der größten in diesem Filmdorf, nämlich dem amerikanischen Pavillon.
Und genau in diesem Pavillon, da findet heute, das weiß ich von dir natürlich, der California Day statt mit mehreren Panels, die die Filmproduktion in Kalifornien promoten sollen. Und dieser Titel ist ja deswegen interessant, in Anbetracht des Umstandes, dass US-Präsident Trump vor 10 Tagen erst verkündet hat, dass er Hollywood retten wolle und deswegen Strafzölle auf alle Filme erheben möchte, die nicht in den USA produziert wurden. Also da ist so viel Politik schon in diesem Raum. Worum ging es denn heute bei den Panels, die du bislang gesehen hast? Genau darum?
Indirekt irgendwie. Also ich war bei einem Panel mit dem Titel Film in Kalifornien, die Möglichkeiten und Missverständnisse. Also es ist überhaupt das erste Mal, dass so ein California Day hier in Cannes stattfindet und dieser Titel Möglichkeiten und Missverständnisse beim Film in Kalifornien scheint vielleicht erstmal merkwürdig, weil man ja irgendwie denkt, Kalifornien ist ja nun wirklich eigentlich ein bekannter Drehort. Aber es wurde gerade in diesem Panel klar, wie sehr Kalifornien es inzwischen nötig hat, Werbung für sich zu machen. Es gab wohl ganz lange schon in Teilen der Filmindustrie die Annahme, Kalifornien macht es viel zu schwer, da zu drehen. Ja, dann kam Covid, dann die Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler und schließlich die Feuer, die Arbeitslosigkeit. Das weiß man ja inzwischen auch, ist groß in der Filmindustrie in Kalifornien. Und so saß dann auf dem Panel zum Beispiel auch jemand vom Touristenboard und dann noch jemand von der kalifornischen Organisation, also die Filmproduktion unterstützt, die Filmcommission. Und sie sagten dann eben so Sachen, es gibt immer noch interessante, unterschiedliche Drehorte, die niemand kennt. Es gibt eine gute Infrastruktur und es ist bezahlbar. Das ist ja das Problem, dass Drehen in Kalifornien eben zu teuer geworden ist.
Da könnte man ja wahrscheinlich irgendwas dagegen tun. Gibt es denn Initiativen, Drehen in Kalifornien tatsächlich bezahlbarer, günstiger zu gestalten?
Also das Problem ist, eben einige große Filmproduktionen sind inzwischen fast vollständig in andere Länder abgewandert zum Drehen. Also Mission Impossible, den du ja schon erwähnt hast, der gestern hier Premiere hatte mit Tom Cruise zum Beispiel, wurde in Großbritannien, Norwegen und Südafrika gedreht. Angelockt unter anderem auch durch große Steuerermäßigungen und Filmförderungspakete. Die Produktion in den USA ist im Allgemeinen um 40% zurückgegangen in den letzten Jahren. Und so gibt es schon seit langem die Forderung von Hollywood-Lobbyverbänden, dass die USA eine staatliche Filmförderung braucht und auch Steuererleichterungen. So, dann gibt es eben noch mal Kalifornien und der kalifornische Gouverneur Newsom, der hat im letzten Oktober auf den Weg gebracht, die Summe dieser Steuererleichterungen in Kalifornien zu erhöhen, zu verdoppeln von 350 Millionen auf 750 Millionen Dollar. Damit kommt man noch immer nicht ganz gegen andere Länder an, aber es hilft. Also eine Panelistin, eine Regisseurin regte dann an, noch mal auch über eine Filmförderung, wie sie in zum Beispiel Deutschland gibt, nachzudenken, aber davon ist Kalifornien noch relativ weit weg.
Ich habe jetzt die Zölle vorhin schon mal angesprochen und mir natürlich vorgestellt, dass wirklich das überragende Thema von allem ist. Wie sehr waren denn, jetzt hast du es so ein bisschen umschifft, dieses Thema, wie sehr waren denn dann die Trumpschen Zölle wirklich Thema auf dem Filmmarkt und beim California Day?
Ich habe es irgendwie so umschifft, wie die auch die Panelisten es umschifft haben. Also als gäbe es dieses Thema irgendwie nicht. Obwohl die Zölle natürlich sonst hier beim Festival und auf dem Filmmarkt alle beschäftigt. Und ich bin dann hinterher extra noch zu einer der Panelisten hingegangen, eben dieser Chefin der kalifornischen Filmkommission, und habe sie auf diesen Elefanten im Raum angesprochen, diese Zölle von Trump. Und sie sagte, ja, sie war eigentlich auch verwundert, dass niemand es angesprochen hat, aber sie sei sehr froh, denn ihre Position seine schwierige. Ihr direkter Chef ist nämlich der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Newsom, und der versucht eben gerade mit dieser Frage umzugehen und die Wogen zu glätten, hat sie gesagt. Aber sie selber würde schon auch diesen neuen Vorschlag befürworten, der ganz, ganz neu auf dem Tisch liegt, und zwar von Trumps Botschaftern, die er ja ernannt hat für die Filmindustrie, John Vogt und Sylvester Stallone. Und da geht es darum, nicht ausländische Produktionen, wie Trumps wollte, oder internationale Koproduktionen zu strafen durch diese Zölle, sondern mehr die Filmindustrie in den USA zu unterstützen. Also auch sie, diese beiden Botschafter, haben gerade eben bundesweite Steueranreizsysteme vorgeschlagen. Davon würde auch Kalifornien profitieren. Was Trump dazu sagt, das bleibt eine andere Frage. Aber ich fand es irgendwie eine interessante Veranstaltung heute in dieser Mischung aus Promotion und dann aber diesem komischen Elefanten im Raum.
Ich lasse dich weiter reporten durch Cannes, und wer weiß, welche Elefanten und andere Tiere du da noch triffst, neben all den Film und Schauspielerinnen und Schauspielern. Viele Grüße nach Cannes an Susanne Burg. Das war ein Bericht vom California Day dort bei dem Filmmarkt im Rahmen des Filmfestivals in Cannes. Es ist ja nicht so ganz einfach mit so einer konsequenten Haltung im Leben gegenüber den Kindern, den Kolleginnen, den Leuten bei der Arbeit, den Freunden. Vor allem in der Politik scheint es eine Herausforderung zu sein. Mit viel Hü und Hott hat sich da zum Beispiel der US-Senator Ted Cruz hervorgetan. Der Republikaner war mal gegen Trump und fand, den solle man nicht wählen. Dann wurde er doch sein Verbündeter. Hier, ja, da hören wir ihn. Genau.
Donald Trump alleges that my dad
was involved in assassinating JFK. Das ist ein Zeitzeugnis einer Schlammschlacht, die zwischen Trump und Ted Cruz vor einigen Jahren stattgefunden hat, als Trump behauptet hatte, Ted Cruz Vater sei am Mord von John F. Kennedy beteiligt gewesen. Diese ganze Story ist eine gute Vorlage, um mal auf dem Thema des Opportunisten oder des sogenannten Wendehalses rumzudenken. Das befand der Dramatiker und Schriftsteller Lukas Barefuß und schrieb für den Schauspieler Michael Neuenschwander ein Theaterstück. Das heißt Sex mit Ted Cruz und hat am Wochenende in Zürich Premiere. Ich konnte Lukas Barefuß vor dieser Sendung sprechen und habe ihm erstmal gefragt, natürlich, was es mit diesem schönen Titel Sex mit Ted Cruz eigentlich auf sich hat.
Ja, es gab in dieser Kampagne 2016 natürlich viele Schlammschlachten, und eine Sache war, dass die Trump-Kampagne Geschichten erfunden hat über außereheliche Affären von Ted Cruz. Darüber hinaus ist die Frage des Begehrens und der Macht natürlich in der Politik eine sehr große und eine sehr wichtige.
Sie haben auch diesen großen Untertitel gewählt, Der Mann im 21. Jahrhundert. Und dann kann man sich aber trotzdem fragen, warum haben Sie denn ausgerechnet den Ted Cruz ausgewählt? War Ihnen da vielleicht noch gar nicht klar, wie viele gute Beispiele, die ihm noch folgen würden? Also auch J.D. Vance, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, also die haben alle ihre Position immer mal wieder zu Trump geändert, von so einer Ablehnung zur Affirmation. Da ist das Portfolio quasi von Geschichten relativ groß geworden. Aber Ted Cruz, ist er der Interessanteste?
Sie haben recht, da gäbe es natürlich wirklich ein Emparant de la Richesse. Also die Auswahl war wirklich sehr groß. Allerdings ist der Ted Cruz ein sehr gut dokumentierter Fall und ich war da auch schon länger dran. Es gibt ein ausgezeichnetes Buch eines amerikanischen Journalisten, der heißt Tim Alberta, und der hat in diesem Buch American Carnage den Aufstieg von Donald Trump zwischen 2010 und 2016, die Vorgänge in der Republikanischen Partei, wirklich metikulös recherchiert. Und ich habe da sehr stark auf diese Recherchen zurückgegriffen. Aber ich meine, es ist natürlich ein Exempel für die Frage, was bedeutet der Opportunismus in der Politik?
Total. Und kurze Zwischenfrage, was bedeutet der männliche Opportunismus in der Politik? Das ist ja immer eine gern genommene Sofortanalyse von außen. Aber in diesem Fall muss ich doch sagen, es scheint mir so, als sei das auch eine männliche Tugend, dieses Umfallen. Stimmt es?
Ja, das stimmt. Wenn man schaut, was Liz Cheney versucht hat und was sie in Kauf genommen hat, nämlich wirklich den sozialen Tod und der totale Ausschluss aus der Republikanischen Partei, muss man sagen, Frauen scheinen da doch mutiger zu sein und auch bereit, einen sehr hohen Preis zu bezahlen.
Und also genau, man bezahlt einen hohen Preis und gleichzeitig bezahlt man natürlich auch so ein bisschen mit dem eigenen Ansehen in einer gewissen Gruppe von Leuten. Also je nachdem, wo man sich gerade hinwendet, verliert man ständig die Sympathie der einen oder der anderen. Und ich habe mich gefragt, ohne Ihr Stück natürlich gesehen zu haben, wie gehen Sie denn jetzt mit Ted Cruz um und damit auch mit dieser Riege von Politikern? Sind es tragische Figuren? Gibt es eine Art von Sympathie auch dafür oder eine Erklärung, warum man sich erst so und dann so verhält? Verständnis vielleicht sogar?
Ja, das habe ich sicher versucht. Also ich könnte jetzt kein Stück schreiben über jemanden, für den ich nicht auch ein bisschen Sympathie empfinde. Mir ging es schon darum, etwas zu verstehen über diese Vorgänge. Warum machen diese Menschen das? Warum unterwirft sich eine republikanische Partei einem solchen Menschen? Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist die Erfahrung der politischen Gewalt. Ich glaube, in Europa unterschätzen wir das immer. 2016 beim Parteitag in Cleveland, da marschierten wirklich die Bürgerwehren an und die Milizen. Und die bewaffnete Gewalt in den USA prägt natürlich auch das politische Leben. Und wenn man sich seines eigenen Lebens und das seiner Familie nicht mehr sicher ist, glaube ich, überlegt man sich zweimal, wie stark man in den politischen Widerstand gehen will. Also politische Gewalt ist sehr präsent in den USA. Ja.
Aber das ist interessant, weil ich dachte gerade, aber würden Sie sagen, dass man dann auch fast eine Art von, ja, weiß ich nicht, also nicht nur Verständnis, sondern sogar Mitgefühl selbst für so jemanden wie Ted Cruz entwickeln müsste? Oder was ist das, was einen dann möglicherweise verbindet mit ihm, dass man seine Position ändert, weil man denkt, oh, ich bringe mich und meine Familie sonst in Gefahr, ist irgendwie nachvollziehbar und trotzdem erwarten wir von Politikern noch eine andere Größe als von uns
selbst?
Ja,
meine Generation ist natürlich im Bewusstsein aufgewachsen, dass wir in postheroischen Zeiten leben. Mm. Und dass für uns eigentlich das letzte Opfer nicht mehr verlangt wird. Und wir haben das eigentlich nicht gelernt und nicht damit gerechnet. Und jetzt sehen wir in verschiedenen Regionen dieser Welt, dass wir uns sehr fragen müssen, was sind uns unsere Überzeugungen wert? Die Menschen in der Ukraine zum Beispiel, die haben nicht das Privileg, sich auf den Postterrorismus zu berufen. Und in den USA ist das natürlich in kleinerem Maße auch der Fall. Und ich glaube nicht, dass ich mich jetzt erheben möchte über jemanden wie Ted Cruz, dessen politische Positionen ich keineswegs teile, fast nirgendwo. Aber der doch immer noch zur demokratischen Gemeinschaft gehörte, sehr lange Zeit. Und deshalb ist es eigentlich eher eine Analyse, die ich versucht habe und auch ein Versuch, etwas zu verstehen über ein sehr weit verbreitetes Phänomen.
Ich frage mich, ob man das sogar noch größer ziehen kann, wenn man in die deutsche Geschichte schaut. Dann gibt es den Begriff des Wendehalses, der vor allem für Menschen gebraucht wurde, 89, 90, vor allem die nach der Friedlichen Revolution innerhalb der Nachwendezeit dann plötzlich ganz anders geredet haben, aber kommt aus einem repressiven Regime und da gehörte das in diesen Teil der Geschichte. Und jetzt wiederum sehen wir aber in einer Demokratie, dass da eben auch Leute plötzlich eben auch die Position ändern, obwohl sie vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten hätten. Was sagt uns das denn aus über den Westen und den Osten im Zweifel und genau diesen Teil der Debatte?
Ja, das ist natürlich alles völlig richtig, aber gleichzeitig müsste man uns ja auch eingestehen und auch den Menschen in der Politik, dass es lernen und lernfähig sind. Und wir müssen alle gelegentlich unsere Positionen ändern, einfach weil wir neue Fakten zur Kenntnis nehmen müssen. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt mit einer moralischen Haltung dieser Vorgänge letztgültig erklären können. Was ich glaube, ist, dass es kein individuelles Phänomen ist. Es braucht eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft, die es erlaubt, dass man standfest zu sein lebt. Und alleine ist, glaube ich, jetzt niemand stark genug. Deshalb braucht es immer eine demokratische Umgebung, die es uns ermöglicht, standfest zu sein. Ja. Deshalb, glaube ich, ist es nicht ein individuelles Problem von Ted Cruz, sondern deshalb auch der Mann im 21. Jahrhundert, er steht da wirklich fast exemplarisch für ein Problem, das wir alle erleben. Also zu wem wollen wir gehören? Wollen wir zu den Machthabenden gehören und schließen wir uns ihnen an? Versuchen wir noch den letzten Zug zu erwischen und konformistisch zu werden? Oder sind uns unsere Werte so heilig und so unverrückbar, dass wir auch den letzten Preis dafür bezahlen? Und das ist natürlich eine sehr große und häufig auch sehr unangenehme Frage.
Aber das ist eben so eine große Frage, dass ich mich gerade frage, wie man denn diese großen Fragen in einem Ein-Personen-Stück, gespielt von Michael Neuenschwander, denn auflösen kann. Also muss der Zuschauer, die Zuschauerin nach Hause gehen und sich all das mit sich selbst ausmachen oder kann das Diskursive auch auf der Bühne zumindest in Teilen aufgelöst werden?
Ja, die Auflösung bin ich nicht sicher. Das werden wir Sonntagabend sehen. Aber ich bin schon eigentlich ein Vertreter der Haltung, dass das Theater die Fragen stellt, die wir dann alle mit uns nach Hause nehmen oder vielleicht auch im Foyer nach der Vorstellung untereinander diskutieren. Ich möchte eigentlich nicht keine Antwort auf diese Frage geben. Aber also mich hat nicht nur das Politische, sondern auch das Künstlerische interessiert. Und ich war eigentlich immer der Meinung, dass man schlechte Dramatiker daran erkennt, dass sie ihre Personen auf der Bühne telefonieren lassen. Und ich habe mich da jetzt selber widerlegt, weil Ted Cruz ist natürlich überhaupt nicht alleine, sondern er spricht mit vielen Menschen einfach alles übers Telefon. Und er telefoniert sich eigentlich ums Leben und versucht irgendwie noch seine Fälle beieinander zu halten und kämpft über diese mediale Vermittlung um seinen Einfluss. Und das ist in weiten Teilen auch immer wieder sehr komisch und sehr tragisch.
Das ist ja eine interessante These, dass Dramatiker, die ihre Protagonisten telefonieren lassen, eigentlich schlechte Dramatiker sind. Und jetzt erleben wir so eine, das ist doch auch opportunistisch, Lukas Barefuß, muss ich doch feststellen.
Oder lernfähig, genau, das ist natürlich eine dünne Linie. Aber Sie haben recht, manchmal muss man seine eigenen Prämissen über Bord werfen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Also jedenfalls hat mir das großen Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass, ich weiß gar nicht, ob man heute noch telefonieren sagt, aber auch die ganzen Videoanrufe und dieses vermittelte Sprechen hat natürlich eine völlig andere Bedeutung bekommen in unserer Zeit. Und wenn ich in der Öffentlichkeit Menschen mit sich sprechen sehe oder höre, denke ich, dass ich fast ein Bild des Wahnsinns, bis ich dann verstehe, sie sind am Telefonieren.
Kenne ich auch gut. Sex mit Ted Cruz heißt das neue Stück des Dramatikers Lukas Barefuß. Premiere hat es am 18.05. am Schauspielhaus Zürich.